Jeder von uns hat irgendwelche Überzeugungen, feste, unerschütterliche Meinungen. Ich bin überzeugt, dass, und da könnten wir alle ganz, ganz viel einsetzen, ich bin überzeugt, dass Autos bald fliegen können. Ich bin überzeugt davon, dass Hundebesitzer die besseren Menschen sind. Ich bin überzeugt davon, dass die Sache, die Jesus tut, richtig ist. Ich bin überzeugt davon, dass Optimismus einem mehr bringt als Pessimismus. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus wirklich lebt. Wir können ohne Ende unsere Überzeugungen präsentieren. Das waren nicht alles meine Überzeugungen, muss ich dazu sagen. Eine Überzeugung ist eine Vorstellung, die wir für wahr halten. Ja, eine innere Überzeugung, die natürlich auch einem gewissen Grad an Subjektivität unterliegt. Ja, ich war einmal mit Imima auf dem Spielplatz in der Stadt und da war ein Opa mit seinem Enkel da und er war überzeugt davon, dass sein Enkel, 2, 3 Jahre alt, eine leicht ansteigende Kletterwand nicht hochkommt und sagte das dem Enkel. Ich glaube, das schaffst du nicht. Schwierig sowas, was das auch beim Kind bewirken kann. Ja, wir wollen nicht über Selbstwertgefühl sprechen, aber so ein Kind, naja, das kann einem schon mal zum Denken geben, man ist nicht gut genug, was auch immer. Aber das Kind hat eine eigene Überzeugung, Opa, ich schaffe das. Und hat es tatsächlich geschafft, der Opa staunte, hat dann gesagt, wow, das schaffst du ja doch. Ich versuche unsere Mädels auch davon überzeugen, dass sie Dinge tun oder dass sie zumindest ausprobieren und ich gebe ihnen mein Wort, dass ich dabei bin, dass ich dabei stehe, dass ich sie unterstütze, dass ich ihnen helfe, die Dinge zu schaffen. Und so handeln Jemima und Malea oft nach meinem Wort in der Überzeugung, entweder ich kann das oder ich versuche es und wenn es nicht klappt, Papa ist da. Und das ist schön, wenn so ein Vertrauen da ist zwischen Menschen, die auf einer Überzeugung aufgrund des Wortes des anderen handeln. Ein Mann, ein Wort, sagt man ja auch, und wenn man diese Überzeugung vertritt, dann ist das gut, wenn man sagt, okay, ich handle deswegen, ich bin überzeugt davon, das stimmt, was du sagst. Und noch weit besser ist es, wenn wir die Überzeugung zum Beispiel von Psalm 119, Vers 160 teilen, wo steht, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Ist das deine Überzeugung, dass die Bibel Wahrheit ist? Alles? Wenn wir in Wort und Schrift gegründet leben und sola scriptura, also allein die Schrift, hochhalten, dann ist das die beste Grundlage für unsere Überzeugungen, unsere Denkweise. Theo Lehmann zum Beispiel sagte 2007 Folgendes, er sagt, ich bin der festen Überzeugung, dass das Irrenhaus Kirche nur saniert werden kann, wenn Bibel und Bekenntnis wieder das einzige Fundament sind. Er hatte eine Überzeugung, aufgrund dieser Überzeugung sagte er, hey, das Einzige, was helfen kann, ist die Bibel, weil er an die Wahrheit Gottes glaubt. Worauf gründet deine Überzeugung? Und das, so habe ich jetzt auch sehr intensiv gelernt, hat Auswirkungen auf alle unsere Lebensbereiche. Gerade wenn wir in die Seelsorge reinblicken, von dem, wovon wir überzeugt sind, wie Gott ist, wer Gott ist, was Gott tun kann zum Beispiel, reagieren wir auf Umstände. Ganze große Thema Leid. Wenn wir die Überzeugung haben, dass Gott so klein ist und nichts tun kann, dann reagieren wir anders darauf, als wenn wir denken, Gott ist mächtig und souverän. Überzeugung. Und ich möchte uns dahin führen, dass wir eine Überzeugung gewinnen, dass die Bibel Wahrheit ist und dass Jesus Christus der ist Gottes Sohn. Und darum möchte ich mit uns heute in den Text hineinsteigen, in Johannes 2, die Verse 13 bis 25. Ein Text, den ihr sicherlich vielleicht schon mal gehört habt, die Geschichte vielleicht schon mal gehört habt. Und wo wir drei Aspekte aus dem Leben Christi finden werden. Wo wir uns die Frage stellen, sind wir genauso überzeugt wie die Jünger, beziehungsweise haben wir vielleicht auch eine falsche Überzeugung. Wir stellen uns quasi heute fragend neben die Jünger und fragen uns, wovon bin ich überzeugt? Lasst uns Gottes Wort lesen. Und das Passa der Juden war nahe und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Ochsen-, Schaf- und Taubenverkäufer und die Wechsler sitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Auch die Schafe und Ochsen und die Münzen der Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger gedachten in Überzeugung daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du das tust? Und Jesus antwortete ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sprachen die Juden: 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Und als er nun aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, voller Überzeugung, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Als er aber zu Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest, da glaubten viele seinem Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat, aus Überzeugung. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Das sind Worte unseres lebendigen Gottes, außer das 3-mal Überzeugung, das habe ich mit hinzugetan. Ich möchte noch mal beten. Vater im Himmel, schenke du uns Wachheit, Klarheit zum Reden und zum Hören, dass wir uns prüfen und unsere Überzeugung festgründen auf deinem Wort, auf der Schrift, in dir selbst. Amen. Und genau darum soll es heute gehen. Das Ziel ist letztlich, dass wir mit den Jüngern da stehen und das, wovon sie überzeugt waren, dass wir das genauso gewinnen, auch für unser Leben, neu entdecken, neu gewinnen, neu überprüfen und vielleicht auch verändern müssen, wo wir hier an Beispielen von Jesu Eifer, von Jesu Macht und von dem falschen Wunderglauben einfach sehen, was sind unsere Überzeugungen, wo stehen wir? Und das werden wir uns anschauen, worauf gründet deine Überzeugung? Wir lesen hier zunächst in den ersten 5 Versen von Christi Eifer um Gottes Ehre. Er kämpft für das Haus des Vaters. Und wir sehen die Überzeugung der Jünger, ihre Sicht, sie gründet auf der Schrift. Sie verstehen das auf Basis der Schrift. Dann sehen wir, ein bisschen verschlüsselt, wie Jesus das an der Stelle sagt. Nicht mal seine Jünger haben das da verstanden. Er redet von seinem Tod und seiner Auferstehung. Und der Glaube der Jünger ist wortgegründet. Ihre Überzeugung ist: Das, was Jesus gesagt hat, ist Wahrheit. Und dann werden wir uns noch in den letzten 3 Versen anschauen, Christi Macht, wie er Zeichen tut. Aber, ein bisschen provokant formuliert, wir sehen auch dann als Gegenpart, der Unglaube der Wunderjäger, der ist Zeichen gegründet. Meine Absicht heute ist es, dass wir in diesen Text hineingehen und uns neben die Jünger stellen, und mit ihnen dieselben Erkenntnisse machen und verstehen: Wir brauchen eine schriftgegründete Überzeugung über das, wer Jesus ist, über das, wer Gott ist, über das, was er tut und was vor allem das eine wichtige Zeichen ist, dass er gestorben und auferstanden ist. Das ist die zentrale Mitte. Und so führt uns Johannes Schritt für Schritt hindurch und ich erinnere nochmal an Johannes 20, Vers 31, Thorsten hat uns auch vor 2 Wochen nochmal erinnert, was das ganze Programm des Johannesevangeliums ist. Darum geht es, dass du und ich zum Glauben kommen an Jesus Christus, den Sohn Gottes, und durch den Glauben Leben haben in seinem Namen. Das ist die ganze Absicht, wenn wir die Texte hier studieren, dass wir genau dahin kommen und überzeugt sind, das ist Christus, aufgrund der Schrift. Das möchte er, dass wir durch die Schrift, durch das Evangelium dahin kommen: Ich glaube an Jesus Christus. Punkt. Und so schauen wir uns diesen ersten Teil an, diesen Eifer um Gottes Ehre und sein Haus. Vers 12 ist gewissermaßen der Übergang hier. Wir haben vorher gelesen, dass er in Kana gewirkt hat, dann kurz nach Kapernaum gegangen ist. Das liegt alles im Norden, da am See Genezareth. Und dann ist er nach Jerusalem gegangen, je nach Strecke, je nach Umweg, um Samaria vielleicht 150, 200 Kilometer. Es steht das Passafest an. Das Passafest hat seinen Ursprung in Ägypten, als das Volk Gottes versklavt war und Gott durch eine wundersame Art und Weise Zeichen, Wunder gewirkt hat, Plagen gewirkt hat. Und in Verbindung mit der letzten hat er sie, sein Volk, aus den Fängen des Pharaos befreit. Und das hat eine enorme Bedeutung für das Volk. Es erinnert sie an diese Rettung aus Gnade. Im Alten Testament sehen wir immer wieder, wie das Volk gerade in den Zeiten, wo Gott sie gerettet hat, das Passa gefeiert haben, wie sie daran gedacht haben. Dass sie Blut an die Türpfosten gestrichen haben im Glauben, dass Gott sie gnädig übergangen hat, in dem Sinne positiv gemeint, dass der Racheengel, der Todesengel nicht den Erstgeborenen genommen hat. Später, in 1. Korinther 5, Vers 7 lesen wir das, wird Jesus selbst als das Passalamm identifiziert, dessen Blut die Sünden der Menschen wegnimmt. Also er ist gewissermaßen das, was im Alten Testament angekündigt wurde, das Passalamm. Es ist ein Bild gewesen, was auf Jesus hinzeigt, dass er selber am Kreuz gestorben ist und wie das Blut an den Türpfosten hinuntergelaufen ist, so lief es am Kreuz runter. Das, was unser Herr Jesus für uns getan hat. Dass er unsere Sünden wegnimmt und gnädig rettet. Und jetzt müssen wir uns so ein bisschen den Hintergrund vorstellen zur Zeit der Feste in Jerusalem. Wir leben ja unter römischer Besatzungsmacht. Gab es immer so ein bisschen Spannung, weil natürlich sehr, sehr viele Menschen in die Stadt pilgerten. Sie befürchteten natürlich Aufstände und deswegen war da immer eine besondere Wachbereitschaft. Und diese sogenannte erste Tempelreinigung hier, die wird sicherlich auch unter diesem Aspekt stattgefunden haben. Leicht hätte ein religiöser Tumult entstehen können, so wie Jesus hier aufgetreten ist. Kleiner Hinweis, es gibt zwei Tempelreinigungen hier, das ist die erste Tempelreinigung. In den anderen Evangelien finden wir am Ende des Wirkens Jesu eine zweite Tempelreinigung, die nochmal sehr deutlich macht, dass es nicht nur ein Kaufhaus ist, sondern eine Räuberhöhle, wo auch Zeichen und Wunder geschehen durch Jesus und wo er wesentlich bekannter und auch beim Volk beliebter ist, aber bei der geistlichen Elite umso verhasster. Matthäus 21, Markus 11 und Lukas 19. Und so kommt er nun hier zu dieser ersten Tempelreinigung, in den Tempelbereich. Ja, wir sind nicht in diesem Hauptgebäude des Tempels, sondern im Tempelbereich, was man hier sehen kann. Also unten dieser Vorhof, wo diese Säulenhallen waren. Und wahrscheinlich dort waren diese Händler und Wechsler untergebracht. Und das ist erst einmal nichts Negatives. Zum Passa kamen viele Menschen, um auch Tiere zu opfern. Und stell dir vor, du kommst aus dem hohen Norden Israels, muss da tagelang so einen Ochsen vor dir hertreiben. Ich glaube, das macht nicht so einen Spaß, oder eine Ziege hinter dir herziehen. Ich denke, das ist sehr kompliziert. Von daher, sie bieten an, dass man da eben Tiere kaufen kann. Schlaue Kaufleute, die natürlich aber auch auf Gewinn ausmachen, die das ausnutzen. Die Wechsler, die Geld wechseln, weil die Tempelsteuer bezahlt werden musste und das natürlich in der eigenen Währung. Und Jesus sagt klipp und klar, was das Problem ist. Schaut nochmal rein. Am Ende von Vers 16. Er sagt, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Die Dollarzeichen rasen nur so durch die Augen. Die Gier war groß. John MacArthur beschreibt an dieser Stelle, die Tierverkäufer und Geldwechsler nutzten die große Anzahl von Reisenden und aus, und den ritusbedingten Charakter des Festes zu ihrem Profit zu machen. Der Gottesdienst war zu einer haarsträubend materialistischen Religionsausübung entartet. Also hier liegt der Fokus auf einmal ganz woanders, als wo er im Tempel eigentlich liegen sollte. Opfer und Anbetung Gottes. Und das war ein Problem, und einfach mal ein Bild, ich glaube, es ist aus irgendeinem Film, wo das dargestellt wird. Jesus handelt, macht sich eine Geißel aus Stricken, er treibt alle hinaus, er schüttet die Münzen der Wechsler um, er wirft die Tische der Wechsler um. Er befiehlt den Taubenverkäufern, nehmt euer Zeug und haut ab hier. Und viele sehen diese Art von Jesus, wie er hier reagiert, als sehr schwierig an. Ja, dass er da in Zorn reagiert, und ich würde sagen, ja, das ist korrekt, aber die entscheidende Frage ist, welche Art von Zorn? Gerechter Zorn oder ungerechter Zorn? Wen hat er im Blick? Sich selber? Kämpft er für sich, für seinen Egoismus, für seine Fairness? Oder kämpft er in Überzeugung für den Vater? Und das ist ganz klar hier beschrieben. Jesus eifert um das Haus seines Vaters. Und wir sehen hier, er ist sehr langsam und sehr bedacht zum Zorn, ohne zu sündigen. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, so ein Ding da zu flechten, wie auch immer das aussah. Er fährt nicht einfach aus seiner Haut raus, obwohl da Kraft und Entschlossenheit hintersteht, gerät er nicht außer Kontrolle, sondern wir sehen auch, es ist in einer Form angemessen, dass hier nicht ein Aufruhr entsteht, sondern dass hier eine gesunde Autorität herrscht, die das akzeptiert. Die akzeptiert wird. Das Haus seines Vaters zum Kaufhaus geworden. Die Menschen sollen das nicht tun, sagt er. Und wenn es um die Ehre Gottes geht, wenn es um seinen Vater geht, dann versteht Jesus keinen Spaß. Dann handelt er entschlossen, radikal. Und er war als Kind schon da. Wir lesen das, dass er als 12-Jähriger schon da war. Und ich weiß nicht, wie sich die Zustände da waren, wie sie sich entwickelt haben, ob er das vielleicht Jahr für Jahr anschauen musste, was da für ein Schundluder getrieben wurde. Nun war seine Stunde gekommen. Der Tempel, eigentlich der Ort, wo man Gott opfert, wo man ihn anbetet, wo man ihm naht gewissermaßen, aber irgendwie steht Gott nicht mehr im Mittelpunkt. Seine Herrlichkeit, die war schon lange nicht mehr im Tempel, Hesekiel 8 bis 10 lesen wir das. Und doch ist es ein Haus des Gottesdienstes. Und Gottes Heiligkeit erfordert einen heiligen, einen reinen Gottesdienst. Nicht durch Mammon oder durch Habsucht, Götzendienst ins Verkehrte gedreht oder fokussiert. Und dagegen geht Jesus vor. Darum eifert er so. Das passt nicht zum Gottesdienst für meinen Vater. Und ich frage uns, wie sehr eifern wir um Gottes Ehre? Wie sehr stehen wir zu seinem Namen? Wie sehr stehen wir zu unserem Glauben an ihn und eifern darum, dass sein Name rein bleibt? Durch unser Leben und durch unser Reden. Und ich meine nicht jetzt hier, wenn wir untereinander sind, da klappt das ganz gut. Nein, im Alltag. Da, wo wir nicht in Kategorien vielleicht denken, Gottesfurcht, Heiligung und Glaube, das heißt vielleicht ganz fern sogar. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass wir mitlachen bei Gottes lästerlichen Witzen, wo Gottes Name in den Dreck gezogen wird. Wie reagieren wir auf Aussprüche? Das ist doch alles so eine Gottessekte da. Das passt doch gar nicht. Gott ist so ein Opa, der überhaupt nichts tut. Verschiedene Überzeugungen von Menschen. Wie stehen wir dazu? Wie sehr eifern wir um Gottes Ehre? Und wenn wir jetzt nochmal in Vers 17 reinschauen, sehen wir die Überzeugung, die die Jünger an dieser Stelle zu dem Thema hatten, wie Jesus hier agiert und wie es um Gottes Ehre steht. Ihre Überzeugung ist schriftgegründet und sie sagen, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Das ist ein Zitat, das können wir mal aufschlagen aus Psalm 69. Und es ist nicht verwunderlich, warum sie daran denken, weil es dort sehr deutlich steht. Aber auch der Zusammenhang zeigt, wie wahr das mit Jesus hier geschieht. Wir lesen Psalm 69 ab Vers 8. Das ist ein Psalm von David, wo er sagt, denn deinetwegen, Gott, trage ich Hohn, hat Schande bedeckt mein Gesicht. Entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Fremder geworden den Söhnen meiner Mutter und unserem eigenen Volk. Denn Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Als ich weinte und meine Seele fastete, da wurde es mir zur Schmähung. Als ich mich in Sacktuch kleidete, da wurde ich ihnen zum Sprichwort. Die im Tor sitzen, reden über mich und auch Spottlieder der Zecher. auch im Textzusammenhang sehen wir, Mann, das passt richtig. Wie David seine Feinde beschreibt, die ihn zusetzen. Dass er wegen Gott das Leid erträgt, dass er mit vollem Eifer für Gott und seinen Gottesdienst kämpft. Dass er sogar ein Fremder geworden ist gegenüber seinen Volksgenossen. Und Jesus, da beginnt es gerade hier. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das beginnt hier. Er wirkt vor ihnen vielleicht auch wie ein Fremder, aber er tritt für das Haus seines Vaters ein, für seine Ehre. Und diese Schriftgründung, die haben die Jünger. Und das, davon wollen wir lernen. Die Sicht der Jünger ist schriftgegründet. Und ich fand das so spannend, als ich von Martin Luther noch mal ein wenig gelesen habe. Sein Denken war genauso schriftgegründet. Seine Überzeugung war schriftgegründet. Wie er da vor allen hohen Tieren stand im Reichstag zu Worms. Er sagt, meine Predigten sind schriftgegründet. Seine Predigten sind gemäß der Bibel. Seine Kritik am Papsttum ist durch die Schrift gedeckt. Und schließlich, da mein Gewissen in den Worten Gottes gefangen ist, kann ich und will ich nichts widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen. Er ist gebunden an die Schrift. Sein Gewissen ist gebunden an die Schrift. Seine Überzeugung gründet auf der Schrift. Und da möchte Johannes auch uns mitnehmen, weil er ist ja einer dieser Jünger. Er möchte uns mitnehmen in diese Überzeugung. Er war wahrscheinlich sogar dabei. Im ersten Kapitel erfahren, und er selbst ist gegründet in der Schrift. Allein die Schrift. Worauf gründet deine Überzeugung, wenn es um die Person Jesu geht? Worauf gründet deine Überzeugung, wenn es um sein Wesen geht? Worauf gründet deine Überzeugung, wenn es fragwürdige Dinge sind, die wir vielleicht hier in der Bibel stehen? Wodurch werden wir geprägt? Netflix-Serien, Internetartikel, Traditionen. Wir sind durch verschiedene Dinge überzeugt von etwas. Und der einzig objektive Maßstab ist der, dass wir die Schrift allein haben. Gründe deine Überzeugung, deinen Glauben, deine Sichtweise auf der Schrift allein. Das ist mein Aufruf, das ist der Aufruf, den uns hier indirekt Johannes mitgibt. Hier am Beispiel vielleicht von Gottes heiligen Zorn, von Jesu heiligen Zorn gegenüber Gottes Tempel. Es ist schriftgegründet. Wir lesen von Zorn, der nicht zur Sünde führt, in Epheser 4,29. Wir lesen im Buch Nehemia, wie er auch zornig reagiert. Aber warum? Weil die Reichen des Volkes, Nehemia 5, die Armen des Volkes unterdrücken und damit gegen Gottes Gesetz und seine Heiligkeit handeln. Aus der Schrift müssen unsere Überzeugungen herkommen. Das, wie gesagt, hier ist ein Beispiel dafür. Ja, wenn es darum geht, Christi Eifer um Gottes Ehre. Was ist unser Denken dazu? Und mein Aufruf ist, unser ganzes Denken geprägt, unsere ganze Überzeugung geprägt von der Schrift. Und diesen ersten Punkt möchte ich schließen mit der Frage, was kannst du tun, um deine Überzeugung auf Basis der Schrift zu erhöhen? Wichtig ist, dass wir sie regelmäßig lesen und uns von ihr prägen lassen. Dass wir ein altes Denken und alte Überzeugungen haben und prüfen. Dass wir bereit sind zu sagen, okay, wenn Gottes Wort mir etwas sagt, dann bin ich bereit, das zu hinterfragen. Wenn Gottes sagt, zu korrigieren. Dass wir uns darüber austauschen in möglichen Gruppen, die wir auch in der Gemeinde haben, im Männertreff, im Hauskreis und viele, viele mehr. Dass wir wirklich dahin kommen, um die Wahrheit der Schrift zu ringen, darüber persönlich zu streiten. Und ich habe das früher mit einem Freund sehr oft getan, im sehr positiven Sinne gestritten. Er hatte andere Ansichten, andere Überzeugungen als ich in einigen biblischen Punkten. Aber was haben wir getan? Beziehungsweise warum konnten wir uns respektieren und miteinander dem Herrn dienen? Weil wir unsere Ansicht und Überzeugung mit Argumenten der Schrift untermauert haben. Gesagt, hey, es ist nicht einfach meine Meinung und du bist dumm. sondern er hat gesagt, schau mal, hier steht es. Ich habe gesagt, schau mal, hier steht es. Und das war so gesund. Das hat meine Überzeugung teilweise fester gemacht, aber manchmal sah ich, oh, Kriegler, so klar, wie du gedacht hast, steht es da gar nicht. Und so konnte die Schrift, konnte Gott mir selber zeigen, du, sei demütig, anerkenne das. Das ist Einheit auf Basis der Schrift. Überzeugung, die wir als Gemeinde schaffen können auf Basis der Bibel. Also Schrift gegründet, dann nehmen uns die Jünger mit rein, hier in diesem einen Beispiel festgemacht, aber mein Aufruf ist, all über unsere Zeugung, unser Glaube, unsere Einstellung von der Schrift gegründet, auf der Schrift gegründet. Und das sehen wir auch genau beim zweiten Punkt, wenn es um Christi Tod und Auferstehung geht. Der Glaube der Jünger ist Wort gegründet. Vers 18, wo die Juden jetzt auftreten, die Juden sind meistens im Johannesevangelium nicht alle Juden, sondern die führende Elite Israels, die des Sanhedrin, des Gerichtsrates. Und die geraten immer wieder mit Christus aneinander. Und hier beginnt das eigentlich so. Wir sind ja sehr früh im Wirken Jesu jetzt hier. Und die Kapitel 2 bis 12, sein öffentliches Wirken, es steigert sich und steigert sich. Und immer wieder haben wir dasselbe Bild. Jesus vollbringt Zeichen, Jesus redet, sagt etwas, handelt, wie hier, und die Leute missverstehen oder werden einfach wütend. Er ist dieser abgelehnte Messias. Er kam in das Sein und die Seinen nahmen ihn nicht an. Und dennoch, wenn wir sehen, Vers 18, was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dann handeln sie erst einmal goldrichtig. Warum? Sie hatten die Autorität, Tempelbereich, und sie hatten auch die Aufsichtspflicht in gewissem Maße, sie die Verantwortung für das, was sich geistlich gesehen dort abspielt. Und da kommt jetzt so ein Jude, weiß nicht, wie sie ihn gesehen haben, wahrscheinlich nicht als ein bekannter Rabbi im gelehrten Sinne, mit Fachabi, wenn man so möchte. Und der kommt jetzt und bringt hier alles durcheinander. Und er agiert mit einer Autorität in Tat und in Wort. Und zudem müssen wir bedenken, es standen Prophezeiungen im Raum, die mit dem Messias gekoppelt waren. Aus Malachi 3 und Zacharja 14, wo der Messias in den Tempel eintritt und den Tempel reinigt. Und was tun die Leute? Sie warten auf den Messias. Und sie warten auf die Aufrichtung seines Reiches, wann das erfüllt werden soll. Und natürlich verlangten sie aufgrund dieser Tatsachen von einem Zeichen. Sie verlangten gewissermaßen einen Ausweis, ja, so wie so ein Firmenausweis, der gezeigt wird, guck mal, in dem Sinne, ich darf hier rein und darf hier handeln in der Firma. Herkunft Himmel, Autorität vom Vater selbst erteilt, legitimiert. Und das erwarteten sie von Jesus. An anderer Stelle, etwas später in Matthäus 12 lesen wir das, ist das wieder so. Sie erwarten wieder ein Zeichen und er sagte ihnen, ein böses, ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Und erstaunlicherweise in Matthäus 12 ist das, was Jesus jetzt hier in unserer Geschichte ausdrückt, ziemlich ähnlich. Es geht dort um 3 Tage. Und das sagt Jesus hier in Johannes 2, Vers 19, brecht den Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Bisschen seltsam, finde ich. Weiß nicht, wie ihr denkt. Klar, wir kennen jetzt den Hintergrund, aber das klingt schon mal seltsam. Und hier, das Wort für Tempel ist ein anderes Wort, was wir vorher in Vers 14 hatten. Hier wird wirklich das Haus gemeint. Oder man kann es auch mit Wohnung übersetzen, weil es ja die Wohnung Gottes ist. Oder eben der Leib im übertragenen Sinne. Aber das versteht man hier überhaupt noch gar nicht. Und es wird ja noch doller, ja? Er wird den Tempel in 3 Tagen wieder aufrichten, sagt er. Hä? Wenn wir die Schrift kennen, wissen wir natürlich, was hier gemeint ist. Und Vers 21 gibt uns gewissermaßen ja auch den Schlüssel dann mit. Aber die Gelehrten haben das nicht verstanden. Selbst die Jünger haben das hier nicht verstanden. Und die Gelehrten fragten ungläubig zurück. 46 Jahre wurde daran gebaut. Wie soll das denn jetzt funktionieren? Dieser zweite, dieser nicht ganz so große Tempel wie der Salomonische Tempel wurde gebaut unter Zerubbabel und Joshua. Und Herodes der Große hat 2019 vor Christus begonnen, das Ganze noch auszubauen, zu restaurieren und größer zu machen. Interessanterweise im Talmud lesen wir davon, der den Tempelbau von Herodes nicht gesehen hat, der hat seiner Lebtage keinen schönen Bau gesehen. Also muss ein sehr prächtiges Teil gewesen sein, sehr immens groß. Jesus sagt, in 3 Tagen will ich das wieder aufbauen? Ich weiß nicht, wie es bei euch in Übersetzung heißt, in Vers 20, dieses Aufrichten am Ende. Es wird meistens übersetzt mit Aufwachen, Aufwecken oder Erwachen. Es wird sehr betont, gerade wenn es um die Auferstehung und das Auferwecken aus den Toten beschrieben wird. Mit vielen Beispielen im Neuen Testament. Und wenn wir das im Hinterkopf haben, dann ist das sehr interessant, wie Jesus das hier formuliert. In 3 Tagen werde ich den Leib wieder aufrichten. Wie er nämlich in Vers 21 sagt, Johannes sagt uns das, er sprach von dem Tempel seines Leibes. Jesus meint nicht den physischen Tempel, er sprach von dem Tempel seines Leibes. Und Vers 21 ist der Schlüsselsatz, den wir brauchen, um das zu verstehen. Die Juden werden Jesus an die Römer zur Kreuzigung überliefern. Sie werden diesen Tempel, diesen Leib zerbrechen. Er wird abgebrochen werden und 3 Tage später wird er wieder aufgerichtet werden. Nach 3 Tagen. 3 Tage, wie Jona im Bauch des Fisches war, Matthäus 12. So wird der Menschensohn leben. Das zentralste Zeichen und Wunder ist die Auferstehung Jesu. Das ist das Zentrale, was Jesus hier andeutet, in einer Art und Weise, die wir wahrscheinlich auch nicht verstanden hätten. Aber daran hängt alles, daran hängt dein Glaube. Das, was er für uns getan hat, dass er gestorben ist und am 3. Tage auferweckt wurde. Und genau da will Johannes ja mit seinem Evangelium hin, dass wir zu dieser Überzeugung kommen. Und ein weiteres Beispiel finden wir hier. Und die Jünger gewinnen auch diese Überzeugung. Jesus ist gestorben und auferstanden. Und sie sagt, ja, da hat er das ja schon gesagt. Mein Leib. Johannes erklärt es uns hier, Gott sei es gedankt. Durch Jesu Tod und Auferstehung ist dann auch Opferung und Anbetung im Tempel in Jerusalem aufgehoben, weil Hebräer 10, Vers 10 sagt, wir sind geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Der Tempel wurde hingegeben und wieder neu aufgerichtet. Der auferstandene Christus ist Tempel, in dem sich Herrlichkeit Gottes offenbart, wo die ganze Fülle Gottes leibhaftig drin wohnt. Gott wird durch Christus, der auch hoher Priester genannt wird, in Geist und in Wahrheit angebetet werden. Wir dürfen Gott nahen, weil der Vorhang des Tempels zerrissen wurde. Der Tempel wurde auch 70 nach Christus dann komplett zerstört. Aber Jesus, sein Leben ist wieder aufgerichtet worden. Er ist auferstanden, er ist auferweckt worden. Und das in diesem Moment haben die Jünger verstanden und rückblickend eine Überzeugung gehabt. Wow, das hat er damals schon gesagt. Vers 22, als er nun aus den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger daran, dass er das gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Sie gewannen eine feste Überzeugung. 3 Tage, brumm, da klingelt's. Kurz vorher wurde das übrigens noch thematisiert, von falschen Zeugen, die Jesus mit falschem Zeugnis angeklagt haben. Da lesen wir nämlich davon, dass Jesus das gesagt hat. Und in den anderen Evangelien haben wir diese erste Tempelreinigung gar nicht. Wir können das nur mit Johannes eigentlich verstehen. Und auch als er am Kreuz war, kam die Lästerer vorbei. Er hat gesagt, in 3 Tagen. Und wie nah sie dran sind an diesem Geschehen, wo Jesus darauf hingezielt hat. Und so haben die Jünger dem Wort Jesu da gehört, zugehört und haben das verstanden. Sie haben die Auferstehung gesehen und das führte sie zu Glauben und zu einer Überzeugung, ja, er ist es, er ist der Sohn Gottes. Das will Johannes eigentlich mit dem erreichen, dass er diese Überzeugung gewinnt. Und so führen immer wieder durch die Zeichen Jesu zu echtem Glauben. Das ist das, was Johannes uns in diesem Evangelium mitgibt. Die Jünger glaubten und bekamen echtes Leben. Sie glaubten dem Geschehen. Und sie bekamen Jesus in der Schrift dargestellt, als Jesus wieder unter ihnen war. Und er sagte, guck mal, da steht was über mich und da steht was über mich. Und sie sind sicherlich auch am Psalm 16 vorbeigekommen, wo steht, dass er die Verwesung nicht sehen wird, was auf Jesus hingedeutet wird. Jesaja 52, 53, dass er sterben wird, leiden wird und so weiter. Und somit ist der Glaube der Jünger Wort gegründet, Schrift gegründet, Bibel gegründet. Und das finden wir von jeher. Wenn wir an Noah denken, sein Glaube, seine Überzeugung, was in Handeln sich auswirkt, ist Wort Gottes gegründet. Geh hin und baue eine Arche. Abraham, geh hin in das Land, das ich dir zeigen werde. Er vertraut dem Wort. Es ist darauf gegründet, dass er loszieht. David, Nehemiah, Daniel und viele, viele mehr. Ihr Glaube war auf der Schrift gegründet. Die Überzeugung dieser Glaubenshelden gründeten sich im Wort Gottes. Wie kann das bei uns anders sein? Wie soll es bei uns anders sein? Gar nicht anders. Gründe deine Überzeugung, deinen Glauben im Wort allein. Und auch wenn wir manche Dinge vielleicht nicht direkt verstehen, dann sollten wir der Schrift vertrauen, beginnend, dass Christus gestorben und auferstanden ist. Daran hängt letztlich alles. So wie viele aus dem Volk Israel die erhöhte Schlange anschauen sollten, um gerettet zu werden, so wurde Jesus an das erhöhte Kreuz gehangen. Die einzige Möglichkeit, zu Gott zu kommen, um gerettet zu werden, so sagt es die Schrift. Neben der grundsätzlichen Überzeugung, die wir brauchen, natürlich, wenn wir der Schrift vertrauen wollen, dass sie auch wahr ist, steht und fällt daran alles. Da, an dieser Person, an diesem Geschehen, hängt alles, was dein Überleben in Ewigkeit beinhaltet. Wie stehst du zu Jesus und was er für dich getan hat? Was hast du vielleicht irgendwo mal gehört, aufgeschnappt und ja, alles Märchen wird durch gewisse Serien, die im Umlauf sind, vielleicht verzerrt. Jesus wird anders dargestellt. The Chosen, vielleicht ein Beispiel. Viele Dinge sind sicherlich toll, aber vieles wird verzerrt und falsch dargestellt. Wo finden wir die Wahrheit darüber? In der Schrift. Deswegen lass uns mit den Jüngern gehen, die auch ihre Überzeugung gewonnen haben, auf Basis der Schrift, auf Basis des Wortes Christi. Sie kamen zu der Erkenntnis, das ist er. Das ist Jesus. Und das ist heute nicht anders. Darum schlagt Römer 10, Vers 17 mit mir auf, wo genau das steht. Woher unser Glaube, unsere Überzeugung kommt, worin sie gegründet ist. Es ist heute nicht anders. Römer 10, Vers 17. Da schreibt Paulus, also ist der Glaube aus der Verkündigung, aus der Predigt, aus dem Gehörten, die Verkündigung aber durch das Wort Christi oder durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die Grundlage. Auf Basis dessen wird verkündigt und deswegen versuchen wir, die Schrift zu erklären, auszulegen, weil das unsere Basis ist. Und darauf, in unserer Überzeugung, so wie es hier steht, aufgrund dessen folgt Glaube. Wenn wir das Johannesevangelium lesen, dann ist das die Absicht des ganzen Evangeliums. Glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, und gewinne Leben. Gründest du deine Überzeugung auf der Schrift? Wie steht es um die Sicht? Ewiges Leben. Heilsgewissheit. Wie kannst du dir sicher sein? Was macht dich überzeugt? Ein Gefühl? Morgen fühlst du dich vielleicht schon anders. Dass du dich von Gott verlassen fühlst. Zweifel gerätst. Das Heil ist auch plötzlich nicht mehr sicher in deinen Gedanken. Ein Beispiel nur. Heilsgewissheit. Worin gründet sie? 1. Johannes 5, Vers 13, wenn ihr gerade noch aufschlagen wollt, dann tut das mit mir zusammen. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 13. Er redet viel davon, wie unser Glaube auszusehen hat gewissermaßen, worin er gründet, worauf er fest ist. Und dann sagt er, das alles habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, Heilsgewissheit, wissen, dass ihr ewiges Leben habt die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Johannes ist echt cool. Er schreibt in seinem Evangelium, das habe ich euch geschrieben, damit ihr zum Glauben kommt und Leben habt in seinem Namen. In seinem Brief schreibt er in seinem ersten, das habe ich euch geschrieben, damit ihr sicher seid, dass ihr in diesem Glauben seid. Das ist gut. Worauf gründet es? Das habe ich euch geschrieben in der Schrift. Worauf gründet deine Überzeugung? Lass uns prüfen, wo nötig gerade rücken und eine Überzeugung mehr und mehr gewinnen. Für all unsere Lebensbereiche gewissermaßen, für all unsere Auseinandersetzungen, für all unsere Freuden, die wir haben. Auch das Wesen Gottes können wir uns vorstellen, unseren Gedanken, aus den Traditionen mitnehmen, aus irgendwelchen Büchern lernen. Aber die Schrift ist die Basis, wie wir Gott erkennen, wie wir sein Wesen wahrnehmen. Und aufgrund dieser Überzeugung kann unser Leben ganz anders aussehen, können wir die Umstände ganz anders interpretieren. Überzeugung, Schrift gegründet. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Da wird eine Sache gewissermaßen gegenübergestellt. Ich habe das ein bisschen provokant formuliert. Der Unglaube, der Wunderjäger ist Zeichen gegründet. Ja, wir lesen natürlich, wenn wir zurückgehen ins Johannesevangelium, Vers 23, dass sie als Jerusalem in Jerusalem war, am Passa auf dem Fest, da glaubten viele an seinen Namen. Sie glaubten, steht hier, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus tut hier Zeichen. Er zeigt, wessen Autorität er ist. Johannes gebraucht diese Passage nach meinem Verständnis hier, diesen ganzen Zusammenhang, um zu zeigen, schaut mal, die Jünger, die haben echte Überzeugung, echten Glauben, der Schrift gegründet ist. Und hier ist jetzt ein anderer Glauben. Der wird dem gegenübergestellt, dieser euphorische Glaube, der einfach nur auf dessen, was Jesus in diesen Momenten tut, gegründet ist. Viele glauben aufgrund der Macht, aufgrund der Zeichen, die Jesus tut. Aber wir wissen, spätestens in Johannes 6 lesen wir das, viele von denen gingen nicht mehr mit ihm. Es hat sich nichts Lebensverändertes eingeführt, eingeschlichen ins Leben. Das ist eine Euphorie aufgrund dessen, was sie staunend sahen, und das ist toll. Aber diese innere Überzeugung, sie bröckelt. Von Zeichen werden wir, wenn das unsere Überzeugung ist, auch nie genug bekommen. Und was passiert, wenn du auf ein Zeichen wartest und es kommt nichts? Oh, wir zweifeln. Hat Gott mich noch lieb? Ist das wirklich alles wahr? Wenn das unser Glaube ist und darauf fußt und wir darauf warten, dann ist es sehr schwierig. Deshalb darf sich unser Glaube nicht darauf stützen, was Jesus immer mal wieder vielleicht für tolle Sachen tut. Das ist toll und das ist ermutigend. Das brauchen wir auch von Zeit zu Zeit, keine Frage. Aber unser Glaube gründet einzig und allein in einer Person selbst, in Jesus Christus und sein Erlösungswerk. Das ist die Grundlage unseres Glaubens, auf Basis dessen, was die Schrift schon angekündigt hat und was Jesus getan hat und was uns auch niedergeschrieben wurde. Unglaube der Wunderjäger. Jesus vertraut sich, Verse 24 und 25, deswegen dem Menschen nicht an. Ja, warum? Zwei Begründungen liefert Johannes uns hier, weil er alle kannte und weil er nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab. Das ist eine Fülle an Informationen, die wir uns hier jetzt nicht im Detail anschauen können. Zunächst einmal vielleicht eine kleine Beobachtung. Hier wird ganz nebenbei gesagt, was Jesus hier an Allwissenheit hat. Und damit zeigt sich, dass er göttlich ist, dass er Gott ist, weil nur er in die Herzen der Menschen hineinschauen kann. Er weiß, was in den Menschen ist. Er ist der Herzenskenner, was wir von Gott in der Schrift lesen. Aber Jesus suchte nicht nach Menschen, die euphorisch waren und sagen, hey, super. Aber es passiert nichts in ihrem Inneren, im Herzen. Er sucht nach wahrem Glauben, echter Bekehrung. Es geht nicht um Wunderglauben oder Begeisterung für das Spektakuläre. Er sieht das bei den Menschen, aber sie liefern sich ihm nicht aus. Sie gehen nicht wirklich mit ihm. Viele werden mitgegangen sein, aber das Herz ist das Entscheidende. Sie vertrauten ihm nicht wirklich und darum vertraute er sich ihnen nicht an. Echter Glaube, wie gesagt, aufgrund der Predigt des Wortes, zeigt sich folglich im Erleben. Da können wir Jakobus 2 vielleicht noch zuschreiben. Es gründet sich in dieser ganzen Lebensübergabe im Herzen. Und In Kapitel 3, wo wir das nächste Mal oder die nächsten Male hinkommen werden, wird deutlich, der Glaube hängt an einer Person. Das hier ist übrigens auch Kapitel 3. An wen glauben wir? Wer an ihn glaubt, an den eingeborenen Sohn, an Jesus Christus. Darum geht's. Doch bevor wir zum nächsten Mal blicken, möchte ich abschließend einige Anwendungen und Fragen an uns zur Anwendung mitgeben. Worauf gründet sich deine Überzeugung? Hier am Beispiel, wenn wir Jesus Macht haben, dass wir hier das Beispiel, worum es geht, seine Wunder, seine Zeichen, das Spektakuläre. Ja, Jesus ist es, aber es ändert sich im Leben nichts. Sie klammern sich in Euphorie an das, was sie dort gesehen haben, aber sie sehen nicht die Wahrheit hinter der Person. Echte Überzeugung, die tut was im Leben, die macht was mit uns. Wenn tief in unserem Herzen schriftgegründete echte Überzeugung drin ist, das ändert wirklich unser Leben. Wodurch wird unser Leben geändert? Durch Gottes Wort, durch den Geist. Und die Wahrheit der Schrift, das ist die entscheidende Wahrheit, die wir brauchen. Ist der einzige Maßstab, weil sie objektiv ist. Allein darauf müssen unsere Überzeugungen gegründet sein. Und darum ist mein Aufruf noch einmal, gründe deine Überzeugung, deinen Glauben nicht auf Zeichen, Meinung, Euphorie, Empfindung, was auch immer. Aber es gegründet in der Schrift allein. Und auch wenn Gott, und das ist gut, manchmal auf erstaunliche Art und Weise, heute noch Wunder tut, da kann man nur staunen über Gott und über die Wunder, die er tut. Das ist gut und ermutigend und erbauend und wir brauchen das auch. Dass unser Gebet erhört wird von Zeit zu Zeit, dass wir wirklich diese Erbauung kriegen. Aber der Glaube muss sich an die Person klammern, an Christus und nicht darauf fußen, was wir vielleicht alles Tolles erleben. Das hilft, aber unser Glaube hängt an Christus, an dem, was wir da haben. Jesus hat tolle Sachen getan und das hat auch zum Beispiel Mahatma Gandhi festgestellt. Toll, wie diese Bergpredigt aufgebaut ist und was sie uns alles mitgibt. Er war überzeugt davon, das sind super Worte. Aber nach meinem Verständnis, was ich zumindest von ihm weiß, mehr war da nicht. Rettender Glaube klammert sich an Jesus, ergreift ihn und diese erlösende Tat, die er getan hat, im Glauben. So wie es die Schrift für uns heute überliefert. Was auch immer du denkst, wer Jesus ist, was er getan hat, der du jetzt hier sitzt, zuhörst, sei schriftgegründet. Wenn du jetzt vielleicht hier denkst und du wartest noch auf so ein Zeichen, wo du sagst, irgendwas muss noch kommen, solche Leute gibt's. Irgendwas muss kommen, dann werde ich glauben. Ich möchte dir eine Frage stellen. Was ist, wenn kein Zeichen kommt? Willst du so leicht die Ewigkeit verspielen oder aufs Spiel setzen? Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort Gottes. Und darum legen wir Bibeltexte aus, Vers für Vers, weil wir überzeugt sind, dass das lebendiges Wort ist, was unser Leben verändert. Da möchte ich dir empfehlen, von Jesus zu lesen, gerade das Johannesevangelium hat genau das als Programm, dass wir zu der Überzeugung gelangen, er ist Jesus, der Christus, der Sohn Gottes. Dass wir an ihn glauben und durch diesen Glauben Leben haben in seinem Namen. Johannes 20, 31, dürfen wir nicht vergessen. Und wenn du dazu Fragen hast, komm gerne auf mich zu, komm einer von uns. Wir versuchen das anhand der Schrift einfach zu ergründen, zu verstehen, was es mit diesem Glauben auf sich hat. Glaube, der sich an die Person Jesus Christus klammert und rettet. Diese wunderbare Nachricht vom Evangelium, der guten Nachricht Jesus, die dein Leben für immer verändern kann. Worauf gründet deine Überzeugung? Unser Glaube, unsere Sichtweisen, unsere Überzeugungen müssen die Grundlage auf der Schrift haben. Alles andere wird zerrinnen, zerbröseln, zergehen. Überzeugung im Wort gegründet. Amen.